Lebendiger Gott, du Schöpfer unseres Lebens, wir danken dir dafür, dass du uns durch die Bibel das gesagt hast und dass du uns es durch den Glauben geschenkt hast, dass wir das singen und dass wir das dir so zusagen dürfen. Du bist dieser einzige Lebendige und Wahrhaftige, von dem unser Leben kommt, der unser das Leben erhält und der nun in Jesus Christus auch uns das Leben wiederherstellt, einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise. Und du weißt, wie das für uns ist, für dich, für uns, deine Geschöpfe, deine Menschen. Du hast es erlebt, Herr Jesus, du bist Mensch gewesen, du warst in diesen Rahmenbedingungen und wir danken dir dafür. Und du bist unser ganz außergewöhnlicher, aus dem Rahmen fallender Arzt, indem du in deiner Selbsthingabe am Kreuz auf Golgatha diese umfassende Heilung für uns vollbracht hast, in einer Dimension, wie wir sie nur ganz, ganz, ganz bedingt erahnen, erfassen können. Danke dafür. Danke, dass wir an diesem Tag uns in diesen Themen bewegen dürfen, dass wir biblische, geistliche Orientierung finden können, dass du uns hilfst, das zu erfassen, das zu verstehen für unseren Kopf, für unser Herz und für die Schritte der Nachfolge, die für uns dran sind, in den Rahmenbedingungen, die du uns gegeben hast. Jetzt bitten wir dich auch für diese zweite Einheit um die Lenkung durch deinen guten Heiligen Geist und vertrauen uns dir an. Du bist da, gepriesen seist du, unser Gott. Amen. Die großen Schritte des Vormittags waren, die Bibel klar als unsere Quelle zu markieren, als die Quelle, der gegenüber es keine andere Quelle in der Liga auch nur annähernd gibt. Diese Quelle, die auf der einen Seite historisch entstanden ist, auf der anderen Seite inspiriert und gefüllt durch den Heiligen Geist, uns in ihrem heilsgeschichtlichen Werden Grundlage für unser gemeinsames Denken ist und für unsere Nachfolge. Im Wahrnehmen dieser Quelle der Bibel entdecken wir, dass es alles sehr gut war, 1. Mose 1, 2. Dass die gravierende Zäsur von 1. Mose 3 gibt, wir haben es im Lied von Peter Strauch so gesungen, ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt, du willst ihn nicht zerstören. Das ist nur der Satz von 1. Mose 3, der hier drin ist und den man hier entdecken und wahrnehmen kann. Dass er uns dann diesen großen Löser, Erlöser, diesen Heiland, diesen Arzt schickt, Jesus, der in der einzigartigen Weise, wo es uns heilt, in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha. So, das war der ganz grobe Rahmen. Wir haben dann dieses Bild aus 1. Offenbarung 21 dazugenommen, dass in seiner Wirklichkeit es kein Schmerz, kein Geschrei, keinen Tod, kein Leid mehr geben wird. Und dass bis Offenbarung 22 wir die Tätigkeit dieses Arztes wahrnehmen und erkennen. Das war der große Rahmen, in dem wir sind. Wir, die wir jetzt an Jesus Christus glauben, haben also neues, ewiges, unvergängliches Leben in uns. Wir bekommen es nicht nur, wir haben es. Ganz wichtiger Gedankengang, was wir dokumentiert bekommen durch Sätze wie Johannes 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben, der hat das ewige Leben, er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder denken Sie an den entscheidenden Kernsatz aus dem 2. Korintherbrief, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Da ist schon eine neue Existenz in Christus da, sie ist mir gegeben. Und gleichzeitig zu erleben, dass ich diesen Schatz, diesen unvergleichlichen Schatz, 2. Korinther 4, Vers 6, dass Gott in mir das Licht angemacht hat, eine neue Existenz in Jesus Christus sein darf, dass ich diesen Schatz im Tontopf, im alten Gefäß habe. Und damit sind wir im biblischen Wahrnehmen ja schon, wir spüren das, in einer zunehmenden Verdichtungsphase, die wir uns ja vorgenommen haben, wo wir merken, jetzt kommen wir also in eine Verdichtungsphase. Dabei müssen wir einen Schritt noch gehen, bevor wir in der Gemeindezeit angekommen sind, also in unserer Zeit, in der wir miteinander leben. Wir haben gesagt, wir haben diese außergewöhnliche Gestalt von Jesus Christus. Wir haben die Dokumentation in Heilungen, Zeichen und Wundern, wie angekündigt im Alten Testament bei ihm. Wir haben es sogar in einer besonderen Phase in seinem irdischen Leben noch einmal multipliziert in der Sendung der 12 und der 70-72. Wir haben dann die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus Christus. Und jetzt stehen wir an dieser ganz wichtigen Schnittstelle, wie jetzt diese Botschaft von dem umfassenden Arzt Jesus, der mir die Sünden, Last und Schuld abnimmt und mich heilt, in der letzten Qualität der Ewigkeit heilt, wie diese Botschaft jetzt in diese Welt hineinkommt. Und da an dieser Schlüsselstelle spielen nun eine Generation von Persönlichkeit eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist diese Apostelzeit. Und in dieser apostolischen Zeit entdecken wir nun, dass sie ja diese Botschaft von Jesus in einer doppelten Weise hineinbringen in die Welt, in der sie leben. Sie bringen sie einmal in die jüdische Welt, die Welt des auserwählten Gottesvolkes hinein, zuallererst, zuvörderst. Und an der zweiten Welle, verdichtet und vertieft, bringen sie hinein in die Völkerwelt. Diese zwei Step aus der Mission des Volkes Gottes und aus der Mission der Völker, die uns jetzt in der Apostelgeschichte in besonderer Weise beschrieben ist. Und wenn wir jetzt da hineingehen, dann kommen wir also in die Zeit der Apostel. Und die Zeit der Apostel ist nochmal für uns insofern eine ganz besondere Zeit, als uns ja die Bibel lehrt, dass wir, Epheser 2, gegründet sind auf die Botschaft der Propheten und der Apostel. Die Apostel geben uns diese Lehre von Jesus weiter und wir als neutestamentliche Gemeinde gründen uns mit der Bibel auf diese apostolische Zeit. Diese apostolische Zeit hat nun ihre Besonderheiten, ihre ganz herausragenden Besonderheiten, nämlich, dass der lebendige Gott diese 12 plus den berühmten 13. da in einer besonderen Weise autorisiert hat, Evangelium weiterzugeben, Evangelium zu sagen und dieses Evangelium danach auch festzuhalten in dem, was wir in den Texten des Neuen Testamentes dann vor uns haben, die apostolische Zeit. Zur apostolischen Zeit gehören auch die Dokumentation der apostolischen Zeit, nämlich Zeichen und Wunder. Das wird uns angekündigt. Das wird uns schon in der Jesuszeit angekündigt, dass diese apostolische Zeit davon bestimmt sein wird. Wir haben das zum einen in dem berühmten Satz in Markus Kapitel 16. In Markus 16, wir schlagen das mal auf, in diesem Markus-Schluss, da heißt es ja dann, geht hin, ich lese in 16 ab Vers 15, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Es sind Zeichen, die folgen werden, heißt es. Es sind also Dokumentationszeichen dieses besonderen apostolischen Dienstes. Das hat nachher die apostolische Zeit besonders geprägt. Wir nehmen jetzt den, von dem wir mit am meisten Lehre im Neuen Testament haben, wir nehmen dann Paulus. Und Paulus kann zum Beispiel sagen, in 2. Korinther 12 gegenüber der Gemeinde in Korinth, wir wissen, das war höchst kompliziert, diese Gemeinde in Korinth. Sie haben ihn in seinem apostolischen Anspruch nicht ernst genommen, nicht akzeptiert, das in Frage gestellt. Er musste wie bei keiner anderen Gemeinde auf seine Apostolizität hinweisen, das dokumentieren. Und das macht er in 2. Korinther 12, Vers 12, indem er sagt, es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Das heißt, zu meinem apostolischen Dienst gehört, wie es auch Jesus gesagt hat, die Verkündigung des Evangeliums, die flankiert wird mit folgenden Zeichen. Und jetzt sagte der Apostel Paulus, wenn ihr da Anfragen an meinen apostolischen Dienst habt, dann müsst ihr auch zur Kenntnis nehmen, dass, wie es schon bei Jesus angesagt war, mein Dienst flankiert war durch solche Zeichen und Wunder. Das, was er jetzt spezifisch der korinthischen Gemeinde sagt, das haben wir ja bei Paulus immer wieder, dass er darauf besonderen Bezug nimmt. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch den Römerbrief zitieren. Da lesen wir in Kapitel 15, er hat eben das Wort gebracht für die Heiden. Und dann lesen wir in Vers 19 den Satz, dass in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes dieses Evangelium durch das Wort an diese Heiden weitergesagt worden ist. Auch so ein Satz. Das heißt, Verkündigung der heilenden, rettenden Botschaft von Jesus Christus unter Begleitung von mitfolgenden Zeichen. So, und das, was für einen Paulus gilt, gilt natürlich auf der anderen Seite, bei den anderen Großen, auch für einen Petrus. Und mit diesem Vorwissen gehen wir nun in die apostolische Zeit. Wenn wir in der apostolischen Zeit sind, rechnen wir also aufgrund der Vorhersagen von Jesus, dass, was nun seine Person betrifft, denen er das Evangelium anvertraut hat, dass im Zusammenhang mit ihnen auch Zeichen und Wunder zur Dokumentation geschehen werden. So, und das, genau das passiert jetzt in der Apostelgeschichte. Ich will euch, Sie jetzt nicht zu lange da in die Details der 28 Kapitel mit hineinnehmen, der Apostelgeschichte, aber in der Apostelgeschichte haben wir diese zwei Personen. Wir haben den Petrus einerseits, vor allem in der ersten Zeit, und wir haben den Paulus als zweiten, eben nachgeordnet nach dem Petrus. Wir haben den Petrus, der die Anfangsphase hat. Wir haben den Paulus, der eingespurt wird. In Kapitel 9 wird Paulus ja vor Damaskus in besonderer Weise berufen. Da ist Petrus noch präsent. Dann kommt das Überlappungskapitel, das Kapitel 10, der Höhepunkt der Ära des Petrus mit der Cornelius-Geschichte. In Kapitel 11 haben wir dann schon den Anfang der Paulus-Ära. In 12 ist der Petrus im Gefängnis, kommt gerade noch raus und taucht dann ab Richtung Rom, während dann in 13 die erste Missionsreise von Paulus beginnt. Also Sie haben so zwei Kreise. Erster Kreis der Petruskreis, zweiter Kreis der Pauluskreis. Sie haben ein überlappendes Feld, wo der eine in Anführungszeichen schon runtergeht und der andere gerade anfährt. Ja? Also von 9 bis 12, 13 haben Sie die Überlappung. Da ist der eine schon wieder im Abflug und der andere dann gerade im Start. So, und wenn Sie jetzt das im Hinterkopf haben, entdecken Sie was Faszinierendes. Dass jetzt in der Apostelgeschichte von beiden exemplarisch wunderbare Predigten berichtet werden. Selbstverständlich, ganz, ganz klar. Lukas ist ja der exemplarisch arbeitet. Er gibt uns die Pfingstpredigt mit von dem Apostel Petrus. Er gibt uns die Predigt nachher mit in Kapitel 3. Er gibt uns die berühmten Reden nachher mit bei Cornelius von Petrus. Aber wir haben eben auch die Predigten von Paulus, die er da uns mitgibt. Einmal eine klassische judenchristliche Predigt in den 14 und dann der Klassiker der Heidenpredigt in 17. Das heißt, wir haben das Predigen dieser beiden Apostel vor uns. Und wir haben parallel bei beiden die flankierenden Zeichen. Die flankierenden Zeichen, Zeichen der Heilung und Wunder, angekündigt mit der Jesusgeschichte, dass das in der apostolischen Zeit uns bestimmen wird. Da erleben wir die Heilung des Aeneas, dieses Gelähmten. Erinnern wir uns? Bei Petrus in dem Kapitel wird uns das genannt, Kapitel 9. Das Pendant dazu bei Paulus, die Heilung in Kapitel 14. Also Petrus Heilung, Aeneas 9. Paulus Heilung eines Gelähmten 14. Wir erleben das Phänomen, dass die Tabitha von den Toten aufersteht. Bei einem Petrus in Kapitel 9. Wir erleben das Phänomen bei einem Paulus mit einem Eutychus in Kapitel 19. Das heißt, wir haben tatsächlich diese eigenartige Erfahrung, dass stellvertretend uns flankierende große Zeichen und Wunder dieser paar Apostel berichtet werden. Das scheint aber jetzt nicht nur diese beiden Paare, Gelähmter, Totenauferstehung, das ist ja schon sehr ins Auge fallend, sondern wir haben dann auch das Phänomen, dass in der Zeit viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Also das ist immer wieder in den Summarien des des Lukas zu entdecken, wo er das so zusammenfasst, dass da eben eine ganze Reihe von Zeichen und Wundern geschehen sind und da Dinge geschehen sind, die uns natürlich heute, wenn wir das auf uns wirken lassen, ganz erstaunt dastehen lassen. Ich lese Ihnen mal nur so eine Passage aus dem Dienst des Apostels Paulus aus seiner Zeit in Ephesus. In Ephesus lesen wir in Kapitel 19, ich habe hier den Vers 10, es geschah zwei Jahre lang hat Paulus eine Schule angemietet und in dieser Schule hat er seine Glaubensgrundkurse gehalten. Zwei Jahre lang, muss man sich vorstellen, zwei Jahre lang Verkündigungsapostel Paulus in der Volkshochschule, ganz faszinierend. Und das geschah zwei Jahre, die hörten alle das Wort und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Diese Formulierung, nicht geringe Taten, ist ja eine klassische rhetorische Formel für Wahnsinn, was da passiert ist. Ja? Also was ist passiert? Sie hielten auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, über die Kranken. Und die Krankheiten wichen von ihnen. Und die bösen Geister fuhren aus. Wow! Sie würden sagen, was ist das denn hier? Das ist ja ganz erstaunlich, was uns hier berichtet und erzählt wird. Was uns hier von Paulus gesagt wird, wo wir sagen, das ist etwas, das wir in der Dimension manches Mal dann großzügig überlesen, weil es gar nicht so in unser klassisches Denken da so reinpasst. Aber das wird uns tatsächlich hier in diesen Texten berichtet. Und wir haben ja noch ähnliche Berichterstattungen auch aus der Zeit des Petrus. Ich lasse gut sein, vermerken Sie, da waren wirklich eine ganze Reihe von flankierenden, besonderen Wundern, die da gelaufen sind und die uns hier berichtet werden. Tatsächlich Zeit der Wunder, der Heilungen. So, und diese Zeichen gehören zum apostolischen Dienst dazu. Sie dokumentieren die apostolische Zeit. So, und jetzt gehen wir einen Step weiter. Wir gehen jetzt mit Paulus, mit Petrus in diese Gemeindezeit hinein. Jetzt entstehen also Gemeinden. Es entstehen Gemeinden in Jerusalem, es entstehen Gemeinden in Judäa, Samaria, es wird der römische Raum erreicht. Mehrheitlich kommen nun noch Nicht-Juden oder Nicht-Juden zum Glauben an Jesus Christus. Wie ist das denn jetzt in diesen Gemeinden? Was passiert denn jetzt in diesen Gemeinden? Das ist ja für uns jetzt das, was uns nun auch interessiert. Wie haben die das denn jetzt gemacht? Wie haben die das denn jetzt verstanden? Sind diese Gemeinden davon ausgegangen, dass das, was jetzt in der Jesuszeit dokumentiert wurde an Zeichen und Wundern, an Heilungen und was in der apostolischen Zeit da war, dass das quasi einfach so hinübergeht in die Gemeindezeit? Und wir entdecken ein ganz einfaches Nein. Ein ganz einfaches Nein. Das ist ein ganz wichtiger Gedankengang. Dass wir jetzt, wenn wir an der Schnittstelle stehen, nirgendwo in den neutestamentlichen Texten, weder in der Apostelgeschichte noch in der Briefliteratur, angesichts der Realität der Gemeinde Jesu, die Gemeinde dastehen sehen und sagen, also Herr, prozentual sind die Zeichen und Wunder jetzt einfach zu gering. Wir brauchen mittelfristig in unserer Gemeinde 4 bis 5 Heilungen pro Monat, damit wir im Schnitt der Jesuszeit und der apostolischen Ära bleiben. Das ist nicht da. Das heißt, die haben ganz offensichtlich nicht das Verständnis gehabt, dass es jetzt diese Zeit, diese Jesuszeit, inklusive der apostolischen Zeit, in einem gleichen Erfahrungslevel, was Heilungen betrifft, in der Gemeindezeit weitergeht. Eine ganz wesentliche Sache. Heißt das nun, um es gleich auf der anderen Seite zu sagen, dass es gar keine Heilung mehr gibt? Nein, das heißt es auch nicht. So, und diese Wahrheit, die wollen wir jetzt ein wenig auf uns wirken lassen, denn die ist natürlich für unser Verstehen ganz, ganz wichtig. Und die Leitfigur an der Stelle, in der es ein bisschen kulminiert, weil er zu beiden Welten gehört, ist nun natürlich in besonderer Weise der Apostel Paulus. Also in Paulus haben sie einerseits so die Führungsgestalt neben Petrus für diese apostolische Ära. Mit ihm zusammen sind grandiose Wunder passiert. Sie haben es ja gelesen und gehört. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Unwahrscheinlich, was der Mann an Wundern erleben durfte im Zusammenhang zur Dokumentation seines apostolischen Dienstes. Totenauferstehung, Gelähmte, Menschen, die da irgendwelche Tücher und Taschentücher nehmen und die er mal kurz berührt hat und dann springen die gesund rum. Man muss sich das mal vorstellen, was da abgelaufen ist in dieser Zeit, was diesen Dienst dieses Mannes betrifft. Ganz wesentlich. Jetzt kommt er in eine Gemeinde. Jetzt gründet er eine Gemeinde. Nehmen Sie, welche Sie wollen. Ephesus, Korinth, Antiochien, Caesarea, wo auch immer Jesus mit Paulus war, sind Menschen zum Glauben gekommen. Was hat er ihnen jetzt gelehrt? Was hat er ihnen denn jetzt weitergegeben? Was hat er ihnen denn jetzt gesagt, was dieses Thema betrifft? Er hat ihnen gesagt, in dir, in diesem Menschen, einem ganz normalen Menschen, ist der lebendige Gott durch seinen Geist eingezogen. Er lebt in diesem Menschen. Aber dieser Mensch ist nach Leib, Seele und Geist noch in der alten Struktur. Er ist der Tontopf. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Mit dieser Spannung leben wir als Menschen. Das kann man nun bei Paulus wunderschön sehen. Man kann es zum einen an ihm selber sehen. An ihm selber. Er selber ist natürlich eine Dokumentation dieser Lehre, die er apostolisch weitergegeben hat. Wir wissen von Einschränkungen des Apostels Paulus. Wir wissen nicht, welcher Art sie sind. Wir wüssten es natürlich so gerne. Ja? Aber wir wissen von Einschränkungen des Apostels Paulus im leiblich-seelischen, geistigen Bereich, dem ganzen Feld der Kreatürlichkeit des alten Menschen. Das ist das, was in 2. Korinther 12 uns ja dann so eindrücklich beschrieben wird, dass wir da die Passage haben, wo dann von dieser Belastung des Apostels Paulus die Rede ist, die er gerne weghaben wollte und das hat dann nicht geklappt, hat dafür gebetet und Gott hat ihm dann gesagt, lass er meiner Gnade genügen, dir meine Kraft kommt, deiner Schwachheit zur Vollendung. Das ist eine. Wir haben zum anderen die Passage im Galaterbrief, die uns natürlich auch immer wieder interessiert hat, dass da Paulus es so formuliert, dass er sagt, ihr in Galatien, als ich damals missionarisch unterwegs gewesen bin, ihr habt das ertragen, meine Schwachheit, und diese Schwachheit, die muss wohl deutlich erkennbar gewesen sein, worin sie nun bestand, da fangen wir an, dann eben ein bisschen rumzustochern im Nebel. Er kann ihnen sagen, ihr habt meine Schwachheit so stark ausgehalten, dass ihr sogar bereit gewesen wärt, eure Augen für mich auszureißen. So, daraus haben dann manche Messer scharf geschlossen, er habe ein Augenleiden gehabt. Ob das die Metapher hergibt, wir wissen es nicht. Das heißt aber, was wir wissen ist, körperliche Einschränkung des Apostels, der was getan hat. Der einen Kranken geheilt hat, bei dem ein Toter auferweckt ist, wo sie Taschentücher genommen haben und sie nagesund rumgesprochen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Typ selber dann so eingeschränkt operieren muss. Das ist doch eine Spannung. Und glauben Sie, das ist wirklich für manch einen Glaubenden ein Widerspruch in sich. Ich habe ein Dokument dabei, das haben wir extra aufgehoben, wo eine Person nun eben tatsächlich dann sagt, dann ist Paulus eben in diesem Dienstfeld noch so in Sünde verhaftet gewesen, dass Gott ihm das so zu... Merken Sie, hoffentlich Sie merken das. Merken Sie, wie schief es wird? Merken Sie, wie schief... Sie müssen das spüren. Sie müssen das spüren, dass Sie merken, wie das schief wird. Umgekehrt wird ein Schuh draus zu begreifen. In diesem Mann dokumentiert sich jetzt die Gemeindezeit. Und genau das hat er versucht, diesen Korinthern zum Ausdruck zu bringen. Diese Korinther mochten ihren Leitapostel, den Paulus, sie mochten ihn nicht, weil er nicht so aufgetreten ist, wie es damals schon cool war und wie es heute auch cool ist. Ja, dass der wow da reinrauscht, dass er quasi die super Show durchzieht, dass der Mann Power hat, dass er alles läuft, man will hochgucken und dann kommt dieser Paulus, der spricht schon komisch, der spricht viel zu lang, der ist noch gesundheitlich eingeschränkt, wird da noch geschielt, was weiß ich, rumgehoppelt, kleinwüchsig, ich habe doch keine Ahnung, auf jeden Fall entsprach er nicht dem Ideal, dem Heldentypus, wie man sich das vorgestellt hat, wie der jetzt eben da aussehen soll. Verstehen Sie? Und jetzt sagen die Korinther, so richtig koscher ist das nicht. Und so richtig Power hat er auch nicht. Da suchen wir uns andere Leitfiguren aus. Und jetzt ist es nicht so, dass jetzt Paulus sich anbiedert. Es ist nicht so, dass Paulus entweder sagt, ich habe auch was Gutes oder so. Sondern Paulus sagt ja dann im 2. Korinther Kapitel 6, ich beschreibe euch mal so klassisch, wie ein Mitarbeiter Gottes aussieht. Das müssen Sie mal lesen. Wie so ein klassischer Mitarbeiter Gottes aussieht. Also, das sieht so aus, Kapitel 2, 2. Korinther 6, Verse 4. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen. Als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben immer noch, als die Gezüchtigten und sind doch nicht getötet, als die Traurigen sind allezeit fröhlich, als die Armen und sind doch die, die viele reich machen. Das ist kein Ideal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht sehr gebrochen, sehr, sehr schwierig aus. Und dann fängt er diesen 2. Korintherbrief auch noch mit einem Satz an, wo man denkt, Paulus, jetzt bist du endgültig unten durch. Er sagt nämlich in 2. Korinther 1, wir waren psychisch so dermaßen am Ende, dass wir am Leben verzagten. Das darf ein Held nie sagen. Nie, selbst wenn man so denkt. Und Paulus hat kein Problem. Ich war so dermaßen fertig, dass ich mir gedacht habe, das war's jetzt. Verstehen Sie? Das ist ganz, ganz mit unserem Kopf. Der Mann, der apostolische größte Wunder getan hat, hat körperliche, seelische Einschränkungen mit sich herumgetragen. Ganz offensichtlich nur mal nicht mal eine Krippenphase gehabt, sondern etwas, was ihn kontinuierlich eingeschränkt und behindert hat in seinem Dienst. Schon mal ganz, ganz wichtig, das zu registrieren. Was hat er damit gemacht? Er hat es zu Gott gebracht. Er hat es zu Gott gebracht. Ja, selbstverständlich. Das haben wir doch schon gelernt. Gott ist der Arzt, Gott ist der Heiler, Gott ist der Helfer. Gott kann das wegnehmen. Ja, selbstverständlich kann Gott das wegnehmen. Und Paulus hätte es super gut gefunden, wenn Gott das weggenommen hätte. Selbstverständlich merken Sie, wie echt, wie menschlich, wie klar, wie gut die Texte sind. Und jetzt sagt ihm der lebendige Gott, nein, das bleibt. Das heißt, er muss seinen Dienst mit der Einschränkung, mit dem Minus an Lebensqualität, körperlich, seelisch, geistig, bleibend klarkommen. Und der lebendige Gott in der Gemeindeära führt das seinem Apostel mit in seine Biografie ein. Sehr, sehr wichtig. Nächster Gedankengang, den wir entdecken bei Paulus, einfach biblisch wahrnehmen ist, dass der Apostel Paulus ja eine ganze Reihe von Mitarbeitern hat, mit denen er zusammengearbeitet hat. Männer, Frauen, die intensiv mit ihm diesen Dienst der Nachfolge geteilt haben. Das war eine herausfordernde Tätigkeit. Die haben ihr Leben da investiert, richtig viel investiert. Und die sind im Zusammenhang dieses Dienstes krank geworden. Es ist sogar so, dass sie nicht nur normal krank geworden sind, wie wir alle krank werden, weil wir halt von 1. Mose 3 her geprägt sind, sondern sie sind krank geworden über dem Volumen und der Art ihres Dienstes. Das darf in unserem Kopf noch weniger sein. Und das, was da passiert ist, führt dazu, dass es richtig schwer erkrankte Personen gibt. Nehmen wir zum Beispiel einen Mitarbeiter namens Epaphroditus. Wir haben von diesem Mann ein Zeugnis im Philipperbrief, Kapitel 2. Und dort im Philipperbrief lesen wir ganz erstaunliche Sätze. Da heißt es doch, ich habe es aber für nötig angesehen, wir sind in Philipper 2, ab Vers 25, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden. Der ist mein Mitarbeiter, mein Mitstreiter, euer Abgesandter und der Helfer in meiner Not. Das ist ein Mitarbeiter. Faszinierend. Und dann heißt es, er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr ja gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Und jetzt stehen wir daneben und sagen, aber Paulus, das wäre doch wirklich das Geringste gewesen, dem Typ mal eben die Hand aufzulegen, dann kann der seinen Job wieder machen, dir geht's besser, der Laden läuft, alles sind glücklich, man spricht ein Dankgebet, ist alles gegessen. Ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Das muss man zur Kenntnis nehmen, dass hier Paulus nicht sagt, wir waren geistlich so schwach oder wir hatten nicht die Power oder die Salbung fehlte uns oder der Heilungsgottesdienst war noch nicht angesetzt. Denn der christliche Powerkongress kam erst nächstes Jahr. Das alles ist nicht da. Epaphroditus war krank, blieb krank und nirgendwo lesen wir von einer Erfahrung außerdem, dass der lebendige Gott sich über ihn erbarmt hat. Wie auch immer. Aber kein Heilungswunder. Das ist gut, dass das die Bibel sagt. Nehmen wir Trophimus. Trophimus, von dem hören wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Da sind wir ja dann schon in der finalen Phase des Apostels Paulus. Wir sind ja so in der Zeit, wo er schon im Gefängnis in Rom seinen Hinrichtungstermin erwartet. Man spürt diesen Brief, die seelische Not ab, wie der Mann versucht, da geistlich die letzten paar Meter seiner Nachfolge noch zu packen, ja, und ist dankbar für jeden, der noch mit ihm zuhält, bei all denen, die inzwischen ihn verlassen hat. Das ist sehr, sehr einsam geworden, der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief. Und dann schreibt er doch in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 20, Grüße Prisca, Aquila, das waren ja Top-Leute, das Haus des Onesiphorus, Erastus blieb in Korinth und Trophimus ließ ich auch krank in Milet zurück. Paul, das ist ungeschickt. Das musst du nicht machen. Dem musst du mal eine Salbung zusprechen, dann springt er wieder ins Boot und fährt mit. Ist der Käse doch gegessen. Er nimmt doch den Mann mit. Aber der ist krank, sagt Paul. Dann heil ihn doch. Nein, ist nicht. Der bleibt krank. Sehen Sie? Trophimus blieb krank in Milet. Kann gut sein, nachdem wir wissen, dass er den nie mehr auf der Seite der Erde gesehen hat. Weil der Trophimus war da krank und er wurde da hingerichtet. Das war's. Merken wir was? Ich bitte Sie, dass Sie das mit mir registrieren. Das ist eine ganz wichtige, für unseren geistigen Kopf ganz wichtige Beurteilungsstelle ist, die bis heute wichtig ist, dass in diesem apostolischen Dienst Paulus selbst eingeschränkt war, bleibend eingeschränkt war in seinem Dienst, in gesundheitlich eingeschränkt war, wie auch immer man es genau sagt, und dass er Mitarbeiter um sich herum hatte, die entweder selbst schwer krank waren, dann wieder geheilt worden sind oder krank zurückbleiben mussten, wie Trophimus, oder chronisch schwächelten. Nicht jeder hat so die Gesundheit wie so ein Ackergaul. Ja, das heißt, wir sind in unterschiedlicher Konstitution ins Rennen gegangen. Richtig, und das muss man respektieren. Und Sie wissen, dass der Apostel Paulus sagt, oh Timotheus, wenn ich dich so angucke, Mann, da habe ich immer ein bisschen Sorge, ob du den ganzen Salat mit dieser verrückten Gemeinde in Ephesus auf Dauer physisch und psychisch durchhältst. Denn du bist doch relativ häufig krank. So, und der Therapieansatz, wir wissen, war damals der Wein. Also trink ein Gläschen Wein, das heißt nicht freie Fahrt für den Alkoholismus, sondern das war ein Therapeutikum an der Stelle und eine Zuwendung, dass Paulus sagt, du musst da ein bisschen dir was Gutes tun, damit du nicht noch weiter ins Minus kommst mit deiner Konstitution. Aber nirgendwo ein Satz, also Timotheus, du musst mal prüfen, welche Sünden du jetzt bekennen musst und wo du jetzt mal wirklich ein bisschen auf Vordermann kommst und wir können es auf Dauer uns nicht leisten, dass wichtige Mitarbeiter so schwächeln und krank sind, das ist keine gute Botschaft für den heilenden Arzt Jesus Christus. Sie merken, wo ich hinaus will, Sie merken es. Das ist was ganz, 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 ganz Wesentliches für unseren an der Bibel geprägten Kopf, dass wir tatsächlich in dieser Weise ganz offensichtlich keine Fortsetzung eines linearen Heilungsauftrages haben, wie wir ihn für die Jesuszeit und die apostolische Ära am Anfang der Dokumentation hatten. Wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Das entdecken wir an der Person des Apostels Paulus selbst. Das entdecken wir an führenden Mitarbeitern, die in seinem Umfeld gelebt haben. Und das entdecken wir nun auch ganz entscheidend an dem Lehrgut, das er uns da mitgibt. Das Lehrgut, das er uns mitgibt. Wir erfahren also tatsächlich etwas für uns Schwieriges, aber Wichtiges, dass das Evangelium von Jesus Christus, dass der Gott, der in mein Leben eingezogen ist in den alten Rahmenbedingungen meiner Instrumente, mit denen ich meine irdische Existenz zu leben habe. Ja, tatsächlich, das ist ein Klops. So geschieht es also nun, wenn wir ein bisschen weiter uns das jetzt systematisch verdichten, dass Sie also jetzt so einen Christen da sehen und jetzt wird so ein Christ krank. Das kann natürlich jetzt, nachdem wir so ein bisschen unseren Kopf schon geschult haben, in einer Verschiedenartigkeit für uns eine Verständnisebene bringen. Nehmen wir erst einmal die ganz prinzipielle Ebene. Ein Christ wird krank und Sie müssen sagen, tja, wie alle anderen adamitischen Typen auch. Das heißt, vollkommen unabhängig, ich sage es mal ein bisschen deutlich, ob da der Heilige Geist drin ist oder nicht drin ist, du wirst krank. Das heißt, nicht bei jeder Erkrankung, die bei einem Christen auftaucht, habe ich gleich das ganze Programm ablaufen zu lassen. Und ich muss erst einmal wissen, ich bin mit meiner Konstruktion, und zwar nach Geist, Seele und Leib, in der adamitischen Spur. Deswegen können Christen das ganze Set kriegen, das es auch für Nichtchristen dieser Welt seit 1. Mose 3 gibt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich werde krank, weil ich in der adamitischen Typologie drin stecke. Und ich werde deswegen auch sterben, weil ich da drin stecke. Wenn nicht vorher der lebendige Gott seine Truppe nach Hause holt in der Entrückung. Das ist ganz normal. Menschen, die an Jesus Christus glauben, werden genauso krank und haben genauso Sterbensprozesse wie alle anderen noch nicht an Jesus glaubenden Menschen auch. Erster Grundsatz. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Jetzt aber, und das müssen wir jetzt miteinander in unseren Kopf hineinkriegen, ist es natürlich für uns wichtig zu begreifen, dass jetzt eine weitere Thematik aber noch einmal zusätzlich in unser Leben hineingedacht werden muss. Und diese Dimension ist nun nicht ganz einfach, aber sehr, sehr wichtig, da miteinander eine saubere Spur zu ziehen. Auch wenn jetzt das eine ganz ungeschickte Zeit ist mit Viertel vor zwei. Aber da müssen Sie es mit mir durch. Nämlich tatsächlich, es gibt noch mal einen möglicherweise spezifischen Zusammenhang zwischen einer Erkrankung und Sünde. Haben Sie die Formulierung? Möglicherweise einen spezifischen Zusammenhang zwischen einer Erkrankung und Sünde. Und da ist wirklich jede Vokabel wichtig. Ja? Möglicherweise heißt nicht prinzipiell, weder prinzipiell ja noch prinzipiell nein. Und möglicherweise schließt auch das mit ein, dass das nicht immer so einfach zu erkennen ist. So, wie kommen wir das Thema ran? Am besten mit einer etwas ungewöhnlichen Bibelstelle. Wir haben eine ungewöhnliche Bibelstelle zu dem Thema in 1. Korinther Kapitel 11. In 1. Korinther 11 kommen wir ja wiederum diese korinthische Gemeinde, und dieser korinthischen Gemeinde musste ja Paulus unglaublich viel sortieren. Und in dieser Gemeinde gab es eben auch problematische Verständnis mit dem Abendmahl, mit allem, was dazugehört. Deswegen sind wir ja so glücklich über die Abendmahlsworte aus 1. Korinther 11. Seit 2000 Jahren sprechen Millionen, Abermillionen von Jesus-Leuten die Abendmahlsworte nach 1. Korinther 11. Wir vergessen immer, dass die Ursache eine chaotische Gemeindesituation war. Ja, also äußerlich furchtbarer Anlass. Wir sind über die Maßen glücklich, diese Worte des Paulus zu haben. Sie kennen sie. Und mit dem so oft, wer von diesem Brot esst und von diesem Kelch, verkündet es Herrn Tod, bis dass er kommt. Da sind wir fertig, da feiern wir Abendmahl. Aber der Text geht ja weiter. Der Text geht ja weiter. Und wenn der Text jetzt weitergeht, dann wird eben gesagt, dass man nicht unwürdig davon essen soll, dass man eben sich auch prüfen soll und dass man eben auch das ernst nehmen soll. Und dann kommt in Vers 30 eine Formulierung, die ist für uns natürlich enorm schwierig. Da heißt es doch dann, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Das ist doof. Das bringt unser ganzes kleines System jetzt durcheinander, merken Sie es? Jetzt waren wir schön grad sortiert. Wir haben gewusst, gut, wir sind in der adamitischen Struktur. Der Christus ist in mir, ich bin neuer Mensch in Christus. Und ich muss mit dem alten Ding klarkommen. Und jetzt kommt doch eine mögliche Kausalkette in mein Leben rein. Wir wollen das ernst nehmen. Das heißt tatsächlich, es besteht der mögliche Zusammenhang zwischen einer Erkrankung eines Glaubenden und einem Fehlverhalten, das er getan hat. Und ich weiß, und Sie wissen es mit mir, dass diese Möglichkeit an sich ein Problem darstellt. Sie stellt nach meiner seelsorglichen Erfahrung insbesondere für die ein Problem dar, die kein Fehlverhalten sich haben zu Schulden kommen lassen. Aber die mit diesem Thema quasi beständig ihre ganze Krankenakte rauf und runter scrollen. Und das ist natürlich etwas Furchtbares. Und deswegen müssen wir an der Stelle zum einen zur Kenntnis nehmen, ja, es gibt möglicherweise einen Zusammenhang. Wir müssen aber gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass wir einen Weg finden, damit richtig gut umzugehen. Falscher Umgang ist, auf der einen Seite es zu negieren, als ob es das gar nicht gäbe. Undenkbar. Falsch ist auf der anderen Seite eben jede Erkrankung mit einem unmittelbaren Fehlverhalten von Sünde in Zusammenhang zu bringen. Auch da habe ich einen netten Text hier, der sogar die Krankheitsbilder unmittelbar mit der Sündenart verknüpft. Da können Sie also dann aus Ihrer Krankenakte auch gleich ablesen, was Sie gerade falsch gemacht haben. Da fasst man sich an den Kopf. Da merkt man, das geht nicht. Aber tatsächlich nennt uns die Bibel Zusammenhänge, die denkbar sind zwischen Sünde und Erkrankung. Gehen wir zurück auf die Jesus-Ebene. Dann fallen uns dazu natürlich sofort Beispiele ein. Wir sind ja hier jetzt in der Familienfreizeit auf der Johannes-Ebene, also nehmen wir Johannes. Wir haben in Johannes zwei ganz widersprüchliche Formulierungen gefunden. Wir haben den Kranken begleitet am Teich Bethesda und haben den eigenartigen Satz gelesen, dass Jesus ihm nachher sagt in der Nachklappgeschichte, jetzt geh deinen Weg und sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfahre. Wir haben auf der anderen Seite Johannes 9, die sind blind geboren und dann kommen die ganzen Jünger und fühlen sich unglaublich gut und stellen die Frage, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Wir schlucken und denken, das darf doch nicht wahr sein. Und Jesus sagt, weder noch. Die Herrlichkeit Gottes soll ihm offenbart werden. Und jetzt merken wir genau diese Spannung aus. Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang und ja, da gibt es einen Zusammenhang. Das heißt, ich muss als Glaubender in diesem Feld tatsächlich mit diesem Geschehen zu meinem Gott gehen. Das ist der Weg. Ich muss zu meinem Gott gehen. Denn Sie wissen, alle mit uns, wir wissen das, dass wir von unserer alten Art der Religion, die in uns ganz fest tickt, ticken wir eigentlich im Schwerpunkt nach dem Kausalprinzip. Es passiert mir etwas Negatives, das muss eine Strafe sein für etwas, was ich getan habe. Das ist unser Ding. So. Und weil wir so ticken, müssen wir mit diesem Gedankengang zu unserem Gott. Es hilft überhaupt nichts. Und diese Aufgabe, die kann Ihnen niemand abnehmen. Mit dem, was an Erkrankung, an Einschränkung, an Minus hineingekommen ist in meinem Leben, zu meinem Gott zu kommen und ihm diese Frage zu stellen. Ja, die wird sogar, wir kommen ja dahin, bis in den berühmten Text in Jakobus 5 von der Salbung Krankenheilung, ganz aktiv mit hineingenommen. Und wenn er gesündigt hat, heißt es da, dann wird ihm das vergeben. Das heißt, der Gedankengang, dass ich mein Leben zu reinigen, zu heiligen habe, Dinge vor meinen Gott zu bringen habe, die nicht gut, die nicht stimmig sind. Ja, das gibt es. So, das ist die eine Wirklichkeit. Ich darf für diesen Vorgang, wenn ich das brauche, weil ich so eben meine seelische Konstitution so ist, ich darf für diesen Vorgang auch meine Seelsorger mit an Bord nehmen, damit ich auch aus diesem falschen Kausaldenken wieder rauskommen kann. Wenn ich denn das dann vor meinem Gott geklärt habe und ihm das offen darlege und ihm sage, mein Gott, das, was in meinem Leben dir nicht gefällt, es sei dir bekannt. Wenn ich irgendwas nicht weiß, nicht sehe, nicht verstehe, dann zeige es mir. Dann darf ich auf der anderen Seite auch sagen, und jetzt ist aber auch gut. So, und dann muss ich wiederum meine religiöse Seele, die ja Widerstand leistet dagegen, meiner religiösen Seele auch sagen, meine religiöse Seele ist aber auch gut. Jetzt gibt aber auch Frieden an der Ecke. Ja? Das, was der Johannesbrief sagt, die mich verklagende Seite des in mir wohnenden religiösen Menschen, die muss dann auch zur Ruhe gebracht werden dürfen. Richtig. So, das heißt, jetzt habe ich schon einen nächsten ganz wichtigen Aspekt. Ich habe den einen Aspekt, ja, zu wissen, ich werde krank, weil ich in der adamitischen Spur bin. Ist so. Ich habe einen zweiten Aspekt, den Zusammenhang zwischen Sünde und Erkrankung, den wollen wir mit ernst nehmen. Ich nehme einen weiteren Aspekt mit hinein. Ein weiterer Aspekt ist natürlich zu begreifen, das ist ganz normal, ich habe ein Repertoire von meinem Gott bekommen, er ist mein Schöpfer. Er ist seit 1. Mose 3 auch ganz bewusst mein Erhalter des Systems. Ich werde mit dem, was er mir anvertraut hat, sorgsam umgehen. Das ist klar. Denn das Ding ist zwar nur auf Zeit, aber gehört nicht mir. Es ist mir anvertraut für meine Personalität von ihm, meinem Schöpfer. Er hat es mir anvertraut. Ich werde mit dem, was ihm gehört, Leib, Seele, Geist, so umgehen, wie ich es vor ihm verantworten kann. Denn das Ding ist seins. Das ist für uns Christen sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das ist diese Mitte, diese berühmte Mitte zwischen einer Verachtung des Instrumentariums und ich kann damit machen, was ich will, und einer Vergötterung des Instrumentariums, die ist in einer unchristlichen Weise zu hoch hängt. Zu achten darauf, dass das Ding, was meinem Gott gehört, was er mir auf Zeit geliehen hat, auch so seiner Funktion entsprechend durchhält. Das ist die Verantwortung eines Menschen. Leib, Seele, Geist, die Gesamtzusammenhänge. Wir haben mit seinem Instrumentarium, das uns gehört, verantwortlich umzugehen. Ah, Sie ticken verschieden, ich auch. Wir sind verschieden aufgestellt. Wir müssen, wie es oft mein Vater immer gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir weder rechts noch links vom Pferd runterfallen. Ja? Man kann wirklich rechts und links vom Pferd runterfallen. Also was jetzt rechts, links, ist egal. Aber auf der einen Seite, das sind die, die sagen, huch, es tut mir was weh, Vorsicht, ich muss mich zurückziehen. Und es sind die anderen, die durchwalzen und als ob es nicht gäbe. Jesus ist uns da auch wieder ein wunderbares Maß. Der konnte richtig müde sein. Sehen Sie ihn da noch sitzen da bei diesem Brunnen in der Mittagshitze? Ja? Und gleichzeitig konnte er aber auf der anderen Seite, also hat sich wirklich verausgabt, dass er konnte auf der anderen Seite seinen Jüngern sagen, jetzt ein bisschen raus aus der ersten Reihe, ruht ein wenig, geht mal weg. Das heißt, ich muss tatsächlich bei dem Thema Verantwortung wahrnehmen, die nimmt mir niemand ab. Und diese Verantwortung habe ich nicht auf einem gesellschaftlichen System zu leisten. Diese Verantwortung habe ich zu leisten vor meinem Gott. Für Leib, Seele und Geist Verantwortung zu tragen. So, das ist der dritte Aspekt. Erster Aspekt, ich werde krank, weil ich adamitisch bin. Ich muss achten auf den Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Ich nehme das wahr und gehe damit seelsorgerlich um. Der dritte Gedankengang, ich werde verantwortlich natürlich auch umgehen mit dem, was jetzt mein eigenes Leben ausmacht. So, ich muss mit meinem Instrumentarium klarkommen. So weit, so gut. Jetzt haben wir natürlich noch ein ganz großes Feld dessen, was ich jetzt mit meinen Krankheiten denn dann so mache. Aber bevor ich das so ganz praktisch das angehe, möchte ich gerne mit Ihnen einen Aspekt zumindest noch öffnen, in die Tür ein wenig öffnen, weil die Bibel uns bei diesem Thema, was wir heute haben, sie will uns noch mehr zeigen. Die Aspekte, die mit dem Thema zusammenhängen, sind nämlich vielschichtiger. Ich möchte das Ihnen versuchen, einmal so ein bisschen deutlich zu machen. Wenn Menschen, die an Jesus Christus glauben, mit dem Thema der Krankenheilung angehen, dann wissen sie, dass natürlich, wenn es um Krankheit und Heilung geht, ganz verschiedene Dinge in meinem Leben noch einmal zusammenspielen. Unser Gott ist ja sehr individuell und hat ein hohes Interesse daran, dass nach seiner Weisheit er in meinem Leben zu seinen Zielen kommt. Und da kann er die unterschiedlichsten Instrumente benutzen, die für uns Menschen äußerlich oftmals gar nicht verständlich sind. Wie möchte ich Ihnen das erklären? Ich würde das so erklären. Es gibt ganz, 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 ganz viel beim Thema Krankheit, was für uns mit diesem Grundsätzlichen bleibt, ich lege in der Linie von 1. Mose 3, das ist zu tragen. Aber da gehen nicht alle Aspekte drin auf. Es gibt auch diesen Gedankengang, dass eine Erkrankung in ein Leben hineinkommt, im Zusammenhang mit einer geistlichen Verdichtung. Die merken, ich formuliere das ein bisschen langsam, weil man das sehr schnell in so eine zu schnell geistliche Hyperebene reinrutscht. Und deswegen war mir der erste Bereich ganz, ganz wichtig. Bitte vergessen Sie ihn nicht. Ja? Ich kriege meinen Schnupfen und meinen Husten und ich habe meine Erkrankung und mein Set ganz normal. Ich prüfe mit Sünde ganz normal. Ich weiß um Verantwortung ganz normal. Aber es gibt auch diesen Gedankengang, dass tatsächlich durch eine Einschränkungsphase, die auch in diesen leiblich-seelischen, geistigen Bereich hineingreifen können, der lebendige Gott etwas in mein Leben hineinfühlt, durch das er etwas verstärken und nicht etwas vermindern will. Und das denken zu dürfen, ist keine Last unbedingt, sondern ein Vorteil. Also, jetzt nehmen Sie noch einmal den Apostel Paulus. Nehmen Sie ihn noch einmal. Da kommt er mit dieser Einschränkung seines Lebens zu seinem himmlischen Vater. Und wir spüren das in 2. Korinther 12. Er lässt uns wirklich da reingucken, das, was ihn da innerlich bewegt. Und dann sagt doch Gott ihm, nein, das bleibt. Dann haben Sie danach keinen bockigen oder beleidigten oder tief depressiven Paulus. Nach dem Motto, der spurt nicht mein Gott. Und er hat doch nicht gemacht, wie ich will. Ich muss ein bisschen besser beten oder ich sinke tief ab in die Melancholie. Sondern wir erleben jemanden, der uns mitteilen kann, dass so dieses eigenartige Minus seines Lebens, das ihn bleibend nervt und belastet, er jetzt schon einen geistlichen Ertrag erkennen und wahrnehmen kann. Das ist was ganz Erstaunliches. Gott nimmt ein Minus rein, das bis in diese berühmten leiblich-seelischen geistigen Vorgänge erkennbar werden kann und schafft über diesem Minus einen geistlichen Ertrag. Die Gotteserfahrung des Apostels Paulus seit 2. Korinther 12 Welt ist eine andere wie die davor. Er sagt, ich habe ein Phänomen erlebt, was ich in der Weise vorher so nicht erlebt habe. Das Phänomen nämlich, dass gerade in dem bescheuerten Minus, was ich so belastend finde, was ich so traurig finde, was ich so schwierig finde, was so notvoll ist und was offensichtlich auch nicht mehr weggeht, der lebendige Gott offensichtlich davon nicht gehindert ist, ganz Erstaunliches zu wirken. Er erlebt also, Sie merken, das ist schwierig, aber er erlebt durch das Minus seines Lebens in leiblich-seelisch-geistigen Vorgängen ein geistliches Plus. Mann, das ist schwierig, ich weiß, aber wichtig. Ja? Jedes Prinzip der Schrift kann missbraucht werden. Ich weiß es. Jetzt können Sie sofort sagen, ja, dann her mit Krankheit. Ja, verstehen Sie? Ich kenne doch die Leute, ich kenne sie doch. Ja? Ich weiß es. Ich weiß, wir sind so, wir können kaum einen Gedanken sauber halten. Ja. Wir ticken so komisch. Da feiert jemand seinen 80. Geburtstag und ist 80 Jahre lang mehr oder weniger kerngesund gewesen und dankt dem lebendigen Gott dafür und dann sagt ihm jemand, ja, du hast aber keine tiefen geistlichen Erfahrungen machen können. Da stehen Sie daneben und denken Sie mal, wo sind wir eigentlich hier? Verstehen Sie, was ich meine? Wir schaffen das nicht. Aber wir müssen es doch sagen dürfen. sagen dürfen. Da gibt es einen ganz wichtigen Zusammenhang. So, jetzt geben wir noch einen drauf. Tatsächlich hat dieser Aspekt dieser körperlichen, seelischen, geistigen Einschränkung, Notzeiten, auch ein Aspekt der Heiligung. Das kann das tatsächlich beinhalten. Apostolische Lehre, Petrusbrief. Petrusbrief sagt uns, der Apostel Petrus, diesen erstaunlichen Satz, ich muss ihn direkt zitieren, nicht nur so aus meinem Kopf heraus: Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat dann aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Wow! Das heißt, der lebendige Gott zieht mich in der Einschränkung meines Instrumentariums in eine Enge, in einen Druck, in eine Not hinein, die verursacht bei mir in der Notwendigkeit eine ganz hohe Konzentration, jetzt mit diesem geringen und eingeschränkten Maß klarzukommen. Und jetzt sagt der lebendige Gott, und dadurch geschieht gleichzeitig ein Heiligungsaspekt in deinem Leben. Ich kann mich gar nicht mehr so ausfranzen. Weil das bisschen, was an Kraft ich noch habe, muss ich mit allem konzentrieren, dass ich meine paar Schritte noch gehen kann, die ich gehen muss. Und jetzt sagt mir mein Gott, siehste, das habe ich durch dieses blöde Mittel hingekriegt. Ich habe durch diese Einschränkung, die ich dir gegeben habe, die ich dir gelassen habe, die ich nicht weggenommen habe, eine Form gefunden, mit dir in deinem Leben voranzukommen. Und auch da sehe ich, wie es in ihren Köpfen möglicherweise rattert und in komplett falsche Richtungen wegdriftet. Aber nichtsdestotrotz muss es doch gesagt werden dürfen bei dem Thema. Und lassen Sie mich noch einen Aspekt dazu bringen. Dann kriegen Sie schon fast Ihren Kaffee. Haben Sie die Hiob-Geschichte noch im Hinterkopf? Haben Sie diese Hiob-Geschichte noch im Hinterkopf? Gehen Sie mit mir ganz kurz in dieses Drama dieses Buches hinein, dass Sie diesen Mann sehen mit seinem wirklich Top-Leben und nicht nur religiöser Schaum, sondern wirklich seinem Top-Leben, das er da gelebt hat. Und während er versucht, nicht nur versucht, das klingt so typisch 21. Jahrhundert, wie er wirklich da seine Schritte des Gehorsams mit seinem Gott geht, spielt sich in der geistigen Dimension etwas ab, wo man als Beobachter nur kopfschüttelnd daneben stehen kann. Da läuft also etwas ab. Wir wissen ja von dieser Szenerie, wie da in dem entsprechenden Raum, dem Thronsaal des lebendigen Gottes, da es zu einem Disput kommt zwischen der einen Seite, zwischen dem lebendigen Gott und dem Satan auf der anderen Seite. Und jetzt wird an diesem Hiob ein eigenartiges Exempel statuiert. Und man steht daneben und denkt, er muss doch Einhalt gebieten, er muss doch da rein. Und tatsächlich, das Ding läuft ab. Und dann wissen wir, das läuft viele, viele, viele Kapitel ab, in denen wir mit unserer ganzen innermenschlichen Sympathie diesen Hiob begleiten, wie er da in die Nöte reinkommt, nicht nur in die physischen, sondern auch die seelischen, die geistlichen Nöte reinkommt und versucht, sich da zurechtzufertigen, seinen Gott zu verteidigen, wieder wegrutscht, diese Freunde, die da dabei sind. Ganz schwierige Phase, ganz, ganz schwierige Phase. Das heißt, den Aspekt, den liefert uns doch die Bibel zur Wahrnehmung, dass ich das begreife und erkenne. Und plötzlich das wieder realisiere, dass tatsächlich mein Leben läuft, so lehrt uns das der Apostel Paulus, auf einer Theaterbühne ab. Da läuft ein Stück. Wie heißt denn das Theaterstück Ihres Lebens? Das große Theaterstück Ihres geistlichen Lebens. Wie heißt das denn? Das heißt, glaube mir. Glaube mir, sagt Jesus. So, und dieses Theaterstück läuft in den unterschiedlichsten Akten ab. Und diese Akte, die ablaufen, sollen nur dokumentieren, das eine dokumentieren, wie tatsächlich dieser Glaube nun geschieht. Vertraut er unter dem Minuszeichen des Lebens? Vertraut er, wenn er mich nicht versteht? Vertraut er, wenn ich für ihn nicht so erkennbar und greifbar bin, wie ich es eigentlich gedacht habe? Vertraut er? Und um das gleich vorne wegzunehmen, der lebendige Gott weiß ganz genau, was er tut. Du hast noch niemals was versehen in deinem Regiment. Haben Sie die Zeile noch drin von Paul Gerhardt? Du hast noch niemals was versehen in deinem Regiment. Wir Kleingeister können das nicht immer verstehen. Unserem eigenen Leben nicht, um Leben anderer sowieso nicht. Aber lebendig Gott weiß ganz genau, was er tut. Im 1. Korintherbrief haben wir das dann in der Passage so, dass dann Paulus dann so das Sagen heißt, 1. Korinther 10, ich habe so viel Zettel da drin, dass ich schon gar nicht mehr meinen Text finde. Gott ist treu, der lässt euch nicht versuchen über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und die Hiob-Geschichte hört mit einem unglaublichen Triumph dieses Gottes auf. So, jetzt haben wir ein echtes Paket. Jetzt haben wir ein echtes Paket vor uns. Also wenn ich jetzt das Thema Krankheit und Heilung vor mir habe, habe ich also einen Fächer an Aspekten, den ich mit einbringen möchte, wenn ich an Jesus Christus glaube. Ich weiß, so einmal zusammenzufassen, ich weiß also auf der einen Seite ganz klar, ich werde krank und das hat mit dem Fall der Menschheit von 1. Mose 3 zu tun. So ist es. Ich habe diesen anderen Aspekt, wo mir zum Ausdruck gebracht wird, ja, ich habe als Christ das zu prüfen vor meinem Herrn, ob ich etwas zu bekennen habe, ans Licht treten darf, alleine oder mit Geschwistern und dann aus dieser Kausalkette heraustreten kann, das möchte ich klären, das ist der zweite Aspekt. Ich weiß natürlich um die Verantwortlichkeit, die ich meinem Instrumentarium, das ich leihweise von meinem Schöpfer bekommen habe, die werde ich, soweit es in meiner Macht und Möglichkeit steht, ernst nehmen. Dem sind Grenzen gesetzt, aber so ist es. Und dann kommen diese weiteren Aspekte eben tatsächlich dazu, dass der lebendige Gott mir zum Ausdruck bringt, ich kann durch diese Methode dir ein geistliches Plus geben, da staunst du nur, 2. Korinther 12. Ich kann durch diesen Weg es gelingen lassen, dass Heiligung in deinem Leben zunimmt und die Konzentration auf mich tatsächlich erkennbar wird. Und ich kann tatsächlich auch dir zum Ausdruck bringen, dass ich in diesem Theater, diesem Schauspiel dich auf dieses Podium gestellt habe und vor der noch nicht sichtbaren Welt das Thema abläuft, glaubt der mir jetzt auch noch. Und das ist mit bei diesem Thema dazu zu sehen. Und jetzt gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Aspekt bei der Krankheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum müssen Sie krank werden? Sie müssen irgendwann hier raus. Sie müssen irgendwann aus diesem bescheuerten Tontopf ja raus. Das heißt, bitte, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, bitte, bitte nicht. Jede Krankheit, jedes Altwerden ist ein Rufen in den Himmel. Okay? Ganz wichtig, ich muss hier raus. Und normalerweise falle ich nicht gesund um. Das ist selten so. So, dazu gehören diese Prozesse mit dazu. Sie gehören mit dazu. Für die jetzige Schöpfung ist das so. Und deswegen steht bei aller adamitischen Struktur über diesen Prozessen der Ruf des lebendigen Gottes und das Flehen dessen, der in diesem Tontopf drin ist. Hol mich zu dir nach Hause. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesen Bereich nicht aussparen und auch nicht idealisieren, sondern dass der mit hineingehört, dass wir miteinander auf dem Weg in den Himmel sind. Und dem einen sieht man es schon äußerlich sehr deutlich an, dass es auf dieser Seite nicht mehr so lange gehen kann, ja? Dem anderen gar nicht. Aber miteinander sind wir doch auf dem Weg in den Himmel. Und dazu gehört, ich muss irgendwann aus diesem Tontopf raus. Wie mein Gott das macht, Das ist komplett verschieden, das wissen Sie mit mir. Komplett verschieden. Sie haben liebe Menschen begleitet, ich habe liebe Menschen begleitet. Und Gott hat es ganz, 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 ganz verschieden unterschiedlich gemacht. Nach Alter, nach Zeitlauf, nach Leidensphase, alles Mögliche. Aber dass ich krank werde, dass Altersprozesse ablaufen, ist nicht in der Minuskurve allein wahrzunehmen, aus der eremitischen Linie, 1. Mose 3, sondern in der Ich muss da raus Linie wahrzunehmen von Ich darf diesen Tontopf eines Tages verlassen. Das heißt, über diesem Thema steht bei allem Beschwerlichen tatsächlich der Gedankengang, wenn ich meinen Tontopf deutlich spüre, wenn ich das merke, wenn ich das wahrnehme, wenn mir dieser Tontopf zunehmend zur Last wird, dann ist das gleichzeitig ein Ruf aus der anderen Welt. Das ist ein Ruf aus der anderen Welt. Wo schon die andere Welt ruft, ja, 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 wir wissen, dass es bei dir schon ziemlich viele Risse im Tontopf gibt. Wir wissen, dass das Ding nicht mehr lange hält. Es kommt der Tag, an dem du endlich aus diesem Tontopf raus darfst. Paulus nimmt ja dann das Bild vom Zelt. Sie wissen das, 2. Korinther Kapitel 5. Er sieht mich in einem Zelt. Und ich sage das gerne im Bild gesprochen, Zelten im Mai, toll. Ja, da fühlen Sie, Ihr Zelt ist toll, es funktioniert. Sie denken, ach, was ist Campen so schön, was ist Zelten so schön. So, dann wird es Oktober, es wird nass, es wird kalt, es kriegt die Feuchtigkeit von unten rein, das Zelt hat Riss, es regnet rein, es kommt der erste Frost. Was sagen Sie? Ich muss hier raus, ich muss in ein festes Haus. So, und wenn Ihre Hütte jetzt anfängt, ein bisschen feucht zu werden und es kommen Risse rein und es wird schwierig, ich denke, meine Güte, das geht nicht mehr lang, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, dann ist es nicht nach dem Motto, ach, ich saniere das Ding nochmal. Ja, oder ich mache einen Plan über alles drüber oder ich nenne es, es ist ein schönes Zelt und mache es gelb an. Verstehen Sie? Nein, ich muss da raus. Das heißt, über dem Thema steht der Ruf in den Himmel. So, und diese Aspekte, die wollen wir, die wir an Jesus Christus glauben, zusammenhalten. Beim Zusammenhalten ist eine Sache noch schwierig. Dass das, was jetzt wir in unserem kleinen deutschen systematischen Kopf schön untereinander versucht haben aufzulisten, dann manches Mal in der Realität total durcheinander geht. So, also, Sie haben einen Menschen, der gerade eine echte Not hat mit seinem Tontopf. Da kann das vollkommen daneben sein, wenn Sie sagen, oh, der Himmel kommt ja bald. Stehen Sie? Steht, was ich meine? Das ist sowas von daneben. Ja, das heißt, ich muss sehen, alle Aspekte gelten. Aber wann ich wem welchen Aspekt zum Tragen bringe, da braucht es für mich selber und fürs Miteinander geistliche Weisheit und seelsorgerlichen Verstand. Ganz eindeutig. Alle Aspekte gelten immer. Aber wann welcher Aspekt greift, ganz verschieden. Ganz verschieden. Und deswegen an der Stelle, ja, nichts aussparen, auch wenn es unangenehm oder schwierig oder missverständlich oder problematisch werden könnte, aber Vorsicht bei der Anwendung für mich selber und für den, der mit mir unterwegs ist. Gut. Richtig gut, danke, 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 danke. Sie waren tapfer. So, jetzt haben wir eine ganz kurze Chance für erste Rückfragen, wo Sie sagen, Mann, das muss ich jetzt mal ein bisschen sortieren. Und dann müssen Sie, damit Sie schon wissen, wie es weitergeht, wir gehen jetzt folgenden Weg nachher weiter, in die letzte Etappe. Wir wollen jetzt in die Praxis insofern einsteigen, als wir jetzt sagen, was mache ich denn jetzt ganz praktisch, wenn ich krank werde als Christ? Wie läuft das Instrumentarium jetzt ab? Und dazu gehört natürlich, was wir noch komplett ausgespart haben, alles, was zum Thema Gabe der Heilung zu sagen ist und was zum Thema Handauflegung, Krankensalbung, Jakobus 5, kommt noch. Ja, das kommt noch.